Mensch, Andreas, was ist aus dir geworden? So oder so ähnlich ist es mir letztens gegangen, auf einer Feier. Ich habe Menschen getroffen, die ich 20 Jahre, teilweise noch länger, nicht mehr gesehen hatte. 25 Jahre. Und diese Menschen haben mir zum Teil gesagt, Mensch, Andreas, was aus dir geworden ist. Damit hätte damals, als ich Teenager war, wohl keiner gerechnet. Wie würden Menschen reagieren, die du schon lange nicht mehr gesehen hast? Wenn sie dich kennen, ach, du bist der Alte geblieben. Kann ja auch ein Kompliment sein. Aber es kann auch ein Kompliment sein, wenn sie sagen, was ist aus dir geworden? Und damit meine ich jetzt nicht nur beruflichen Erfolg. Was ist aus dir geworden? Ich kann mir vorstellen, dass den Jünger Andreas, einer der 12 Apostel, es ähnlich mal gesagt wurde. Mensch, Andreas, was ist aus dir geworden? Ich lese zurzeit das Markus-Evangelium. Ist immer ganz gut, wenn man sich in seiner persönlichen Bibellese mal ein neues Ziel vornimmt. Und ich habe in letzter Zeit so die kleinen Briefe gelesen und jetzt habe ich mir das Markus-Evangelium vorgenommen. Und ich staune ganz neu, was aus den Jüngern geworden ist. Jünger Andreas, von dem liest man nicht so viel. Mensch, Andreas, was ist aus dir geworden? Ein paar Sachen sieht man oder hört man. Deutlicher wird es zum Beispiel bei Petrus. Mensch, Petrus, was ist aus dir geworden? Als ich dich früher gekannt habe, da warst du so ein richtiger Haudegen. So ein Fischer, so ein Geschäftsführer. Du hattest 2 Boote, mehrere Angestellte. Dich konnte nichts ins Boxhorn jagen. Was ist aus dir geworden? Und jetzt folgst du diesem Rabbi, diesem Lehrer, diesem Jesus. Was ist aus dir geworden? Das ist vielleicht nicht gerade nur ein Kompliment, sondern kann auch eine kritische Anmerkung sein. Mensch, Petrus, was ist aus dir geworden? Man könnte auch fragen, Mensch, Matthäus, was ist aus dir geworden? Ich weiß noch, du warst so richtig geschäftstüchtig, du warst so richtig auf Fahrt, du hast Kohle gemacht ohne Ende. Und was ist aus dir geworden? Jetzt bist du so ein Nachfolger Jesu. Hast deine Kasse stehen lassen. Weißt du überhaupt, was die Leute mit deiner Kasse gemacht haben, als du aufgestanden bist und gegangen bist? Mensch, Thomas, was ist aus dir geworden? Ich weiß noch, du warst jemand, dem Entscheidungen nie leicht gefallen sind. So, du hast deine Fahne immer sehr schnell nach dem Wind gehängt. Du warst immer am Zweifeln. Und jetzt hast du einen Standpunkt für dein Leben gefunden. Also sowohl positiv als auch negativ. Was ist aus dir geworden? Wenn Menschen auf Jesus Christus treffen, dann verändert sich was. Kritisch darf man werden, wenn sich nichts verändert. Dann darf man fragen, haben vielleicht doch Menschen recht, die sagen, ist ja nur eine fromme Utopie, Opium fürs Volk, wie so schön im Karl Marx, glaube ich, oder wer das gesagt hat. Ich habe jetzt nicht recherchiert. Opium fürs Volk. Ich glaube, dass wenn jemand wirklich auf Jesus trifft, dass dann sich sein Leben verändert. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, warum bist du da? Warum bist du heute Morgen im Gottesdienst? Warum kommst du überhaupt zur Gemeinde? Wenn man rausschaut, schöner Sonnenschein, ihr seht es nicht, ihr könnt alle zu mir gucken, aber ich gucke so Richtung Sonnenschein. Wenn man rausschaut, so schöner Sonnenschein, man könnte ja am Waldseebad liegen oder anderes genießen. Ja, Tobias, geht schon? Nein. Warum bist du heute Morgen hier? Soll ich euch sagen, warum ich hier bin? Ich bin hier, weil ich sehen will, wie das Reich Gottes im Harz wächst. Im Oberharz hier oben, aber auch im gesamten Harz. Von Goslar bis Osterode, von Seesen bis, ich weiß gar nicht, wie weit der Harz rüber geht. So weit bin ich noch nicht vorgestoßen. Ich möchte sehen, dass hier Reich Gottes entsteht. Dass hier, Reich Gottes ist schon da, da wo Jesus ist, ist Reich Gottes. Aber dass es wächst, dass es zunimmt, dass es immer mehr Menschen in das Reich Gottes hineinkommen und die, die drin sind, dass die verändert werden von Gott. Also, warum bist du heute Morgen hierher gekommen? Als frommer Christ macht man das so? Oder möchtest du auftanken? Ich sag dir was, auch das wäre mir heute Morgen zu wenig. Ich möchte nicht nur, dass du auftankst. Das ist schon mal ganz nett, ganz gut, aber ich möchte, dass du Teil von etwas Größerem wirst. Dass du Teil von etwas Größerem bist. Dass du Teil hast an dem, wie sich das Reich Gottes entwickelt. Manche Menschen, die sich geplagt haben und Steine durch den Sand der Wüste geschafft haben, denen war gar nicht bewusst, an was sie teil hatten. Die haben Pyramiden gebaut und die kennen wir als Weltwunder. Sei Teil von etwas Größerem. Glaube, der verändert. Dich, mich, uns alle. Ich möchte mal lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 3. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne mal aufschlagen. Galaterbrief, Philipp, na. Philipper nach dem Epheser. Hab mich doch glatt, bin falsch abgebogen. Philipperbrief, Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 8. Oder eigentlich Vers 7 fange ich mal an. Paulus schreibt da, Kapitel 3, Vers 7, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, damals bevor er Jesus kennengelernt hat, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ist das ein Wort? Jesus zu kennen ist so was unüberbietbar Großes, dass alles andere nur Verlust bringen würde. Jesus zu kennen ist so was unüberbietbar Großes. Deswegen gib dich nicht zufrieden mit dem bisschen, was du vielleicht bisher von Jesus kennst. Und da rede ich nicht davon, wie lange du jetzt Christ bist. Davon rede ich gar nicht, ob du ein halbes Jahr Christ bist oder 5 Jahre oder 30 Jahre oder 60 Jahre. Das ist egal. Sondern ich rede davon, wie viel du deinen Jesus kennst, wie viel du deinen Gott kennst. Und ich sag dir, es gibt noch mehr zu entdecken bei ihm. Und je mehr du ihn kennst, desto mehr wirst du entdecken. Ihn zu kennen ist wirklich das Größte im Leben, was es gibt. Deswegen schreibt Paulus dann in Vers 9 weiter, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Wenn du diesen Wunsch, wenn du nicht sagen könntest, hey, es ist mein tiefster Wunsch, mit Jesus verbunden zu sein, sondern wenn du vielleicht sagst, ja, ich kenne Jesus, ich habe mich mal bekehrt, aber ich könnte nicht sagen, dass das mein tiefster Wunsch ist. Ich glaube, dann kennst du noch nicht genug. Dann hörst du diesen Satz, es ist das Größte, Jesus zu kennen. Aber du hast noch nicht begriffen, was dieser Satz bedeutet. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Ich glaube, dass Gott diesen Wunsch in dir wecken möchte. Dass Gott möchte, dass du ihn mehr kennenlernst. Weil es ist wirklich so riesengroß. In Vers 10 schreibt Paulus weiter: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Hey, ich habe eine Sehnsucht danach, Gott wirklich in meinem Leben zu erfahren. Und die Kraft, wenn Gott handelt in meinem Leben, ist dieselbe, die ihn von den Toten auferweckt hat. Und jetzt sagt mir mal, welche Macht ist stärker, als jemanden von den Toten aufzuerwecken? Zeigt mir mal irgendwo in der Welt, das es schaffen würde, jemanden von den Toten aufzuerwecken. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Aber Gottes Macht ist stärker. Und diese selbe Macht, die Macht gezeigt hat, Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Macht, sagt Paulus, das sehne ich mich danach, dass diese Macht sich in meinem Leben zeigt. Ich möchte diese Macht sehen. Darum beten wir hier in der Gemeinde. Darum sagen wir, Gott, komm und heile du, rühre an, verändere Lebenssituationen. Deine Macht ist doch so stark, du kannst Tote auferwecken. Und du kannst, hey, ja, jetzt bin ich besser zu hören. Deine Macht ist so unbeschreiblich groß, dass dir nichts unmöglich ist. Keine Lebenssituation. Ich weiß, ihr kommt ja aus sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Und vielleicht sagst du, mein Problem ist nicht eine körperliche Krankheit, sondern meine Lebenssituation ist so verfahren, da stecke ich drin fest, da komme ich nicht raus. Gottes Macht ist so groß, dass er Tote auferweckt. Und Paulus sagt, ich möchte die Kraft, mit der Gott von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Möchtest du das? Möchtest du das? Dass diese Macht an dir selbst erfahren? Eine stimmt mir zu. Danke, Andrea. Ich frage euch ganz bewusst und nehmt das nicht als Rhetorik oder als frommen Predigerspruch hier von vorne, sondern nehmt es, ich reite darauf drum. Mir ist das wichtig. Diese Macht, die Gott von den Toten auferweckt hat, hast du die in deinem Leben schon erfahren? Möchtest du die noch mehr in deinem Leben erfahren? Paulus, der so viel mit seinem Gott erlebt hat, schreibt, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Kennst du deinen Gott schon so sehr, wie Paulus seinen Gott gekannt hat? In den, wievielten Himmel war es? 5. Himmel entrückt? 7. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte, jetzt kommt ein weiterer Knaller, habt ihr schon weitergelesen? Das ist ja, da kann man noch sagen, ja, das möchte ich. Was jetzt kommt, ich habe noch nie jemanden oder kaum Leute gehört, die das gesagt haben. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben. So dass ich bis hinein in sein Sterben ihm ähnlich werde. Ich möchte nicht nur Herrlichkeit haben, sondern ich möchte auch an seinem Leiden teilhaben. Ich bin bereit, mein Leben in einer Hingabe an Jesus so zu führen, dass ich vielleicht auf Widerstand stoßen werde. Dass man mich schief anschaut. Viel mehr passiert einem ja in Deutschland nicht. In einem anderen Land könnten Steine fliegen. In Korea führt der Besitz der Bibel schon zum Tod, wenn man erwischt wird. Paulus sagt, und er wusste, was auch Verfolgung heißt, ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlicher werde. Hast du auch diese Sehnsucht, nicht nur die Kraft Gottes in deinem Leben zu erfahren, sondern hast du auch die Sehnsucht zu sagen, ich möchte ihm ähnlicher werden. Ich möchte, dass wenn Menschen mich anschauen, dass sie Jesus sehen. Das fängt bei den Sachen an, barmherzig zu sein, liebevoll, dass der andere dir nicht egal ist. Wenn Menschen dich anschauen, sollen sie Jesus sehen. Und das kann, oder Paulus sagt, ich möchte bis dahin ihm ähnlich werden, dass ich sogar bereit bin, bis ins Leiden hinein. Um das bei der Stelle nochmal deutlich festzuhalten. Hier geht es nicht um irgendeinen Leidner, um irgendeine Krankheit. Ich habe immer solche Rückenprobleme, das ist Leiden Jesu. Um so ein Leiden geht es da nicht, sondern um Leidner aufgrund von Verfolgung, aufgrund dem, dass du ihm ähnlich geworden bist. Ich will Teil an etwas Großem sein und ich möchte sehen, wie das Reich Gottes hier im Harz wächst. Und ich möchte dich gerne mitnehmen dazu. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 6, sagt Paulus, und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde. Das sagt Paulus den Galatern. Überall in der Welt trägt sie Früchte, die Botschaft von Gott. Und überall in der Welt kommen Menschen zum Glauben. Und da sehen wir, da haben wir eine Stelle, wo Paulus eine Grundlage sagt. Was ist die Grundlage, um ins Reich Gottes überhaupt hineinzukommen? Die Grundlage ist nicht irgendein frommes Werk, sondern die Grundlage ist die Gnade von Gott. Und jeder, der sich dieser Gnade öffnet und sagt, ich will dieses Geschenk in meinem Leben haben. Wer diese Tür auftut, zu dem geht Gott, zu dem geht Jesus hinein. Die Bibel heißt, und feiert das Abendmahl mit ihm. Also kommt innerste Gemeinschaft. Wisst ihr, was im Abendmahl passiert? Im Abendmahl essen wir ja Brot, trinken Wein. Wenn ich ein Stück Brot esse, wird das verdaut, wird das in seine Bestandteile zerlegt und wird so klein gemacht, dass es in jede Zelle meines Körpers kommt. Die Kohlenhydrate und so weiter, die kommen in die Teile meines Körpers, in jede Zelle hinein. Jesus sagt, wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich Abendmahl halten. Und Jesus sagt, das ist mein Leib und das ist mein Fleisch. Jesus sagt, ich will zu dir kommen und wir werden eins werden. Das ist die Grundlage. Jesus bietet jeden Menschen, auch dir, wenn du Jesus noch nicht kennst, aber auch wenn du Jesus kennst, jedes Mal neu. Jesus bietet dir seine Gnade an. Sagt, meine Gnade alleine genügt. Meine Gnade genügt. Und sie fängt an, Früchte zu tragen. Wenn jemand wirklich die Gnade erfahren hat, wenn jemand wirklich Liebe erfahren hat, dann fängt das an, auszustrahlen, nach draußen zu gehen. So jemanden sieht man an, dass er Jesus ähnlicher wird. So jemanden sieht man an, hey, was ist aus dir geworden? Du hast dich so verändert, du hast so eine Ausstrahlung. Glaube, der verändert. Darüber möchte ich heute reden. Beziehungsweise darüber habe ich jetzt schon viel geredet. Ich möchte den ersten Punkt nochmal so hingehend zusammenfassen, zu sagen, Gott möchte einen ernsthaften Glauben in dir wecken. Mach dir bewusst, was Glaube bedeutet, was dein Christsein bedeutet. Was heißt das denn? Glaube heißt, sich auch über die Konsequenzen bewusst zu sein. Es gab irgendwann mal vor längerer Zeit dieses Lied Highway to Hell. Oh Mama, I'm on the highway to hell. Oh Mama, ich bin auf der Autobahn zur Hölle. Daraufhin hat eine christliche Gruppe ein Lied getextet. I'm on the road to Zion. Ich bin auf dem Weg nach Zion, ins heilige Stadt, nach Jerusalem. Man muss sich bewusst machen, wenn wir sagen, ein veränderter Glaube, der kann wirklich nur da sein, wenn dir bewusst ist, dass Glaube nichts ist, was man halt noch so mitnimmt. So wie im Supermarkt, wenn du durch den Supermarkt gehst und so die lebenswichtigen Sachen einkaufst und dann noch an der Schokoladenabteilung vorbeikommst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt das immer sehr schwer, an der Schokoladenabteilung vorbeizukommen. Und da Rittersport, Milka, Balsen, was man da so alles findet. Aber das sind keine lebenswichtigen Sachen. die nimmt man noch gerne so mit. Und ich habe manchmal den Eindruck, für uns ist Glaube was Ähnliches. Glaube ist was Nettes, Jesus liebt mich und seine Gnade ist da und ich nehme das eben mal so mit. Aber Glaube ist mehr. Im Glauben geht es um alles. Die Bibel sagt, ohne Glaube hast du keine Chance, Gott zu gefallen. Ohne Glaube, lass es mich mal auf althergebrachte Weise sagen, ohne Glaube fährst du direkt in die Hölle. Ja, es gibt diese Konsequenz, auch wenn wir nicht mehr gewohnt sind, davon zu reden. Ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, der wird verloren gehen. Und mein Herz fängt an zu bluten und zu schreien. Das war ein Grund, warum ich mich bekehrt habe. Weil ich gesagt habe, ich möchte nicht in die Hölle kommen. Die Leute sind nicht hergekommen und haben gesagt, du kommst aber in die Hölle. Aber mir wurde klar, dass ich Jesus Christus brauche. Was wird denn nach meinem Tod kommen? Ich wurde erzogen, naja, nach dem Tod ist alles aus. Aber irgendwie konnte ich das alles nicht glauben. Ich habe gedacht, was wird nach dem Tod kommen? Und ich habe mir gedacht, wenn diese Christen recht haben, wenn nach dem Tod nicht alles aus ist, sondern wenn es da ein Gericht gibt, dann brauche ich diesen Jesus Christus. Das ist ernsthafter Glaube. Glaube, der sich über die Ernst der Lage bewusst ist. Und wenn du so einen ernsthaften Glauben hast, dann sind dir auch die Menschen um dich herum nicht egal. Hey, mir ist doch meine Familie nicht egal. Und ich kam aus einer Familie, wo am Anfang keiner geglaubt hat. Inzwischen hat sich das verändert und ich bete darum, dass diejenigen, die noch nicht an Jesus glauben in meiner Familie, dass die auch noch zum Glauben kommen, weil ich um die Konsequenz weiß. Und mir ist es nicht egal. Glaube ist nicht einfach ein Schokoladenkeks, den ich noch so mitnehme im Supermarkt. Glaube ist das Elementarste, was es für uns Menschen gibt, das Vertrauen auf Gott. Und wenn dir das wirklich bewusst wird, dann wird das dein Leben verändern. Ein Glaube, der verändert. Nicht eine Veränderung aufgrund einer frommen Idee oder frommen Drucks. Ich habe gerade den Eindruck, das muss ich nochmal deutlich sagen. Also es gibt ja auch der fromme Druck, dass man sagt, als Christ musst du missionieren, als Christ musst du den Menschen sagen, wie sie gerettet werden. Das ist alles Schmarrn. Aber wenn du begriffen hast, was dir im Glauben geschenkt ist, dann wirst du ein brennendes Herz danach haben, dass andere das auch finden. Wie jemand in der Wüste, der am Verdursten war und jetzt weiß, wo die Quelle ist und zu den anderen gehen kann und sagen, hey, du bist am Verdursten, ich kann dir die Quelle des Lebens zeigen. Das ist ernsthafter Glaube, wenn dir die Konsequenzen bewusst sind. Das zweite, Glaube, der verändert, ist ein Glaube, der sich hingibt. Die meisten von uns kennen den Vers aus dem Jakobusbrief, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn ich sage, ja, ich glaube, aber das äußert sich nicht in meinem Leben, dann kann es sehr leicht sein, dass das nur ein Lippenbekenntnis ist. Das, was in deinem Herzen ist, das will raus. Schon die Psychologie weiß ganz genau, wenn wir etwas in unserem Herzen hineinfressen und alles nur drin halten, dann gehen wir mit der Zeit zugrunde. Aber wenn du das rauslässt aus deinem Herzen, in der Romantik hat man so schön gesagt, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du das rauslässt, was in deinem Herzen ist, dann wird sich dein Leben verändern. Dann wird eine neue Form von Hingabe kommen. Weißt du, wer in meinem Herzen wohnt? Das ist auch wieder so ein frommer Ausdruck, aber Jesus Christus wohnt in meinem Herzen. Gott selber hat Wohnung genommen in meinem Leib. Ich möchte einen Glauben, der sich hingibt. Einen Glauben, der wirklich Veränderung bringt. Der meinen Alltag durchdringt. Und wie gesagt, ich möchte dich gerne mitnehmen. Darum erzähle ich das heute alles. Und das Letzte und das Dritte ist, ich möchte einen Glauben, der begeistert. Ich schlage mal Galater 4 auf, Vers 15. Wenn ich es jetzt richtig habe. Paulus schreibt an die Galater und erinnert sich, als ich damals bei euch war. Und ja, auch Paulus ist mal krank geworden. Wir lesen hier, ich lese vielleicht ab Vers 14. Ab Vers 13. Also Galaterbrief, Kapitel 4, ab Vers 13. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar mit Abscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie einen Abgesandten, wie einen Boten Gottes aufgenommen. Wie Jesus Christus persönlich habt ihr mich aufgenommen. Und jetzt Vers 15, worum es mir im Kern geht. Ihr wart so glücklich damals. Was ist nur aus eurer Freude geworden? Ihr wart so glücklich damals, als ihr erfasst habt, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Du warst so glücklich, du hast gebrannt. Und da ist im besten Fall nur noch Glut übrig geblieben. Ihr wart so glücklich damals. Die Freude, wo ist die hin? Lass dich neu begeistern. Wisst ihr, wie man begeistert wird? Das steckt im Wort begeistern. Wenn du vom Heiligen Geist erfasst wirst, wenn er ein neues Feuer in dich anzündet, dann wird eine neue Begeisterung in dir auflodern und du wirst eine neue Hingabe, eine neue Leidenschaft verspüren. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, und eine neue Freude wird zurückkehren. Ich habe auch mal eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin Christ, ich bin gerettet, aber ich war im Herzen traurig. Und ich habe lange gebraucht und ich bin immer wieder zu Gott gekommen und habe gesagt, Gott, ich möchte eine neue Leidenschaft für dich haben, eine neue Begeisterung. Und ich möchte eine neue Freude an dir haben. Ich möchte neu Spaß am Glauben haben. Ich möchte neu jubeln und tanzen von ganzem Herzen. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Wir haben hier ganz genialen Lobpreis. Und es ist schön zu sehen, wie sich Menschen danach ausstrecken und sagen, ja, das ist schöner Lobpreis. Aber ich wünsche mir eigentlich noch mehr. Ich möchte, dass ihr tanzt. Dass ihr wirklich von dieser Freude euch anstecken lasst, die in so vielen Liedern drinstecken. Und sagt, ja, mein Gott hat mich erlöst. Ich bin gerettet und befreit und der Heilige Geist ist da und er erfasst mich neu und er wird mich ausrüsten für den Alltag und ich gehe nicht allein in den Alltag, er geht mit mir und mein Herr, dessen Macht so mächtig ist, dass er Tote auferweckt, der ist bei mir am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und so weiter. Diese Begeisterung, diese Freude, oh, lasst euch neu anzünden. Nutzt die Lobpreiszeiten, Gott zu sagen, wenn du diese Freude nicht im Herzen hast, zu sagen, Gott, schenkt mir neu diese Freude. Ich habe lange, lange mich danach ausgestreckt, aber ich habe sie wiedergefunden. Freut euch. Philipperbrief, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Manchen Menschen muss man sagen und nochmal sagen. Glaube hat was mit Freude zu tun. Glaube hat was mit Begeisterung zu tun. Wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben einen Gott, der handelt und der dich nicht alleine lässt, der dich liebt, der alles für dich getan hat, der an deiner Seite steht. Mensch, du hast einen Gott. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass sowas möglich ist, aber es ist möglich. In der Bibel lesen wir das. Lass mich noch einen Satz dazu sagen, Glaube verändert. Was, wenn nicht? Woran kann das hängen? Woran kann das liegen? Manchmal ist es so, als ob man vor einer Mauer steht und sagt, ich möchte das ja. Andreas, das klingt alles so logisch und so, ja, aber irgendwie stehe ich vor einer Mauer, vor einem Hindernis und kommt da nicht drüber. Es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das wirst du nie aus eigener Kraft schaffen. Du wirst nie über diese Mauer drüber kommen, vergiss es. Die gute Nachricht ist, das brauchst du auch gar nicht, weil es jemanden gibt, der die Mauer durchbricht, der die Mauer durchbricht, auch in deinem Leben, der zu Gott, von Gott kommt, die Mauer aus dieser übersinnlichen, dimensionalen Welt durchbricht und in dein Leben hineinbricht. Aber ich erlebe das nicht, Andreas. Es gibt viele Gründe, warum man das nicht, was es hindern kann. Der erste Grund ist, vielleicht hast du es, ich habe jetzt ein paar Gründe, aber die sind nicht vollständig. Der erste Grund könnte es sein, dass du ihn vielleicht noch nie drum gebeten hast. Durchbrech diese Mauer, komm zu mir. Als Jesus zum Blinden kam und der Bartholomäus geschrien hat, erbarm dich, Sohn Davids, und die Leute Bahn gemacht haben und der zu ihm kam, hat Jesus ihn gefragt, was soll ich dir tun? Als ich das mal bewusst gelesen habe, habe ich mir an die Stirn geklatscht und gesagt, Mensch, Jesus, ist doch klar, was der will. Der kommt da zu dir und der ist blind. Der will geheilt werden, natürlich. Jesus fragt trotzdem, was soll ich dir tun? Warum fragt Jesus? Weil Jesus es möchte, dass du ihn bittest. In der Bibel lesen wir an so vielen Stellen, bittet und euch wird gegeben. Hey, und an einer anderen Stelle heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das, was eigentlich so offensichtlich ist, das ist eigentlich so was Wichtiges. Bitte Gott darum, diese Mauer zu durchbrechen. Ein anderes Hindernis könnte ungehorsam sein. In Epheserbrief Kapitel 2, Vers 2 steht, dass Ungehorsam so eine Mauer sein kann. Wenn du ganz genau weißt, was Gott möchte, dass du tun sollst in deinem Leben, und wenn du ganz genau weißt, er würde mir auch die Kraft dazu geben, aber es trotzdem nicht tust, weil es halt bequemer ist oder warum, was weiß ich, aber du tust es nicht. Die Bibel nennt das Ungehorsam. Auch das ist vielleicht unbequem in unserer heutigen Zeit zu hören. Aber Ungehorsam kann so eine Mauer sein. Ich möchte sowas erleben, Andreas, dass Gott die Mauer durchbricht. Ja, dann fang an, Gott gehorsam zu sein. Weißt du, wenn du losgehst, wenn du Schritte gehst, geht Gott mit. Als Christ musst du keinen Schritt aus eigener Kraft allein gehen. Jeden Schritt, den du gehst, geht Gott mit. In der Bibel heißt, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Gott wirkt das Vollbringen. Schon diesen Schritt, den ersten Schritt, den du gehst, in Richtung Gehorsam, geht Gott mit. Eine dritte und letzte Frage, die ich stellen will, ist im Epheserbrief Kapitel 4, der Vers 31 und Kapitel 5, Vers 3 fortfolgende, das könnt ihr mal bei Gelegenheit lesen, stehen viele Gründe, welchen Schmutz wir oft in unserem Leben ansammeln. Und oft ist dieser Dreck das Hindernis, das Gott durchbrechen kann bei uns. Dieser Dreck muss weg. Und auch da, Jesus hat alles getan. Du musst nicht selber die Schaufel in die Hand nehmen, aber du musst zum Kreuz kommen. Und wenn du dir zu schade bist, um zum Kreuz zu kommen, zu sagen, Herr, vergib mir den Dreck meines Lebens. Wenn du dir zu schade bist dafür, dann wird dieser Dreck auch nicht verschwinden. Aber dort ist alles getan für dich. Dort ist die Tür offen. Egal was es ist. Okkultismus, Hartherzigkeit, Neid. Egal. Epheser 4, 31 und 5, 3 fortfolgende. Und Gott kann diese Mauer durchbrechen. Gott kann Neues in deinem Leben bewirken. Und dann kann Glaube in dir wachsen, der verändert. Den Glauben, den musst du nicht produzieren, sondern der Glaube, der wird dir geschenkt. Du weißt nicht, wie das Wachstum zustande kommt, aber es wächst. Weil du vom Kreuz ausgehend, von seiner Gnade ausgehend, kannst du dich stellen auf einen ernsthaften Glauben. Dir ist klar, worum es geht. Es ist keine Schokoladentafel, sondern es ist das Leben notwendigste überhaupt. Wer glaubt, geht nicht verloren, sondern ist gerettet. Für die Ewigkeit. Verändernder Glaube ist da, wo Glaube sich hingibt. Wo Glaube nicht in der Theorie stehen bleibt, sondern wo Glaube, wo aus dem Herzen herausfließt. Nicht, weil ich etwas tun muss als frommer Christ, sondern weil ich etwas tun will, weil mein Herz neu geworden ist. Und Glaube verändert da, wo man sich neu vom Heiligen Geist anstecken lässt, mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Das ist das, was ich dir wünsche. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Warum bist du in diesen Gottesdienst gekommen? Ich frage dich jetzt am Ende der Predigt nochmal. Warum bist du in diesen Gottesdienst gekommen? Möchtest du einen Glauben haben, der alle Schranken, alle Mauern durchbrechen kann? Dann öffne dich deinem Gott. Je nachdem, wo die Baustelle deines Lebens ist, je nachdem, wo der Bereich deines Lebens ist, öffne dich deinem Gott ganz neu. Er hat die Macht, alles zu tun. Er hat den Tod überwunden. Er liebt dich und er will es tun. Ich bete noch. Wenn du möchtest, steh mal dazu auf. Jesus. Wenn ich jetzt anfange, mit Gott zu reden, fang auch an, mit Gott zu reden, im Stillen, von deinem Herzen her. Du kannst auch murmeln, kannst auch flüstern, aber fang an, mit deinem Gott zu reden. Jesus, wir haben heute in dieser Predigt gehört, dass das Glaube an dich verändert, dass es ein verändernder Glaube ist, dass da, wo Menschen auf dich treffen, das Alte, was schlecht war, vergehen muss und Neues werden kann. Dass du die Macht dazu hast und dass du das auch tun willst. Und jetzt kommen wir zu dir. Herr, ich muss von meinem Herzen aus sagen, ich will weiter verändert werden. Ich will immer mehr in das Bild von deinem Sohn Jesus verändert werden. Dass Menschen, die mich sehen, deinen Sohn Jesus Christus sehen. Dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit in meinem Umfeld. Herr, ich bete darum, dass alte Sünden gebrochen werden in meinem Leben, dass sie verschwinden, dass sie nicht wiederkehren, dass Krankheiten gehen müssen. Herr, ich sehne mich so sehr danach, nach deiner verändernden Kraft. Jesus, und wir wollen das noch mehr sehen, hier in der Gemeinde. Diese Gemeinde ist dein Leib, der Ort deiner Gegenwart. Herr, und wir wollen noch mehr sehen von deiner Herrlichkeit, von deiner Stärke. Herr, und wir sagen, wir sind auch bereit, ins Leiden zu gehen. Herr, und öffne du unsere Herzen. Bau du uns ganz neu zu einem Tempel des Heiligen Geistes aus lebendigen Steinen neu zusammen. Mach du aus uns eins. Dein Reich soll wachsen hier im Harz. Deine Herrlichkeit wollen wir sehen. In Jesu Namen. Amen.